Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer auch als Podcast, zum Beispiel in der DLF-App. Und damit herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Der Tod eines russischen Exilkünstlers beschäftigt uns, der auf offener Straße erschossen wurde. Es sieht nach einem Auftragsmord aus und es könnte in eine Strategie des Putin-Regimes passen, nun auch Künstler im Ausland einzuschüchtern. Dann sind wir dabei, wenn eine Frau darüber spricht, wie ein berühmter deutscher Musiker seine Macht missbraucht und sie sexuell ausgenutzt hat. Wir wollen wissen, warum das Museum für Migration in Köln kleiner wird als geplant, obwohl das Thema nun wirklich sehr viel hergeben würde. Wir sind zu Gast in Gelsenkirchen, das sich ja mal als Arbeiterstadt verstand, und wollen wissen, was Künstlerinnen und Künstler über Arbeitskämpfe zu sagen haben. Und wir rufen auch noch in Basel an, wo eine junge Kunstmesse der berühmten, der großen Art Basel ordentlich Konkurrenz machen will. Sören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Putin-Regime führt ja auch einen Krieg gegen die Kultur. Das sehen wir immer wieder bei der Zerstörung von Museen und Bibliotheken in der Ukraine. Oder auch den Gefahren für Weltkulturerbe wie das Höhlenkloster in Kiew, das ja nach einem russischen Angriff stark beschädigt wurde. Thema übrigens auch auf der G7-Konferenz, wo der ukrainische Präsident dabei ist und das auch angesprochen hat. Doch es geht nicht nur um Gebäude, es geht auch um Menschen. Es gibt zahlreiche Hinweise, dass die Tötung eines russischen Exilkünstlers ein Auftragsmord gewesen sein könnte. Sicher ist das noch nicht, aber wir wollen mehr darüber erfahren, was da passiert ist und was wir wissen und nicht wissen über die Tötung von Semyon Skripetsky. Gesine Dornblüt aus unserer Osteuropa-Redaktion. Was weiß man über den Tathergang?
Das Ganze ist am Montagmorgen passiert in der Stadt Biała Podlaska in Ostpolen. Semyon Skripetsky wurde erschossen auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Laut polnischer Polizei hat der Täter mehrere Schüsse aus nächster Nähe abgegeben. Mittlerweile sind zwei im Zusammenhang mit der Tat Verdächtige festgenommen und laut Medienberichten einer, als er über den Zaun auf das Gelände des belarussischen Konsulats klettern wollte, der andere in der Nähe des belarussischen Konsulats. Man muss wissen, diese Stadt, in der das Ganze passiert ist, die liegt nur 40 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Und diese beiden Festgenommenen sollen belarussische Staatsbürger sein. Welche Rolle sie gespielt haben, da gibt es widersprüchliche Meldungen. Ob der mutmaßliche Killer dabei war, ist unklar. Einer soll laut Medienberichten ein Taxifahrer sein, der die Täter mutmaßlich, ohne davon zu wissen, aus Warschau zum Tatort gebracht haben soll.
Da werden wir sicherlich demnächst auch noch mehr erfahren, aber erstmal vielleicht über ihn, den Künstler, den getöteten Künstler Semyon Skripetsky. Wer war er genau?
Er war ein Karikaturist, 44 Jahre alt, ein entschiedener Gegner des russischen Regimes. Er kommt aus der Altai-Region, also aus einer Region hinter dem Ural. Und er hat seit 2021 mit seiner Familie in Polen gelebt. Er hat 5 Kinder, er hat dort Asyl bekommen. Sein Künstlername, übrigens ist Skripetsky sein Künstlername, sein echter Name ist Robert Kusovkov. Und er hat gezeichnet im Stil des Primitivismus. Er hat nicht nur Putin oder Lukaschenka oder den autoritären tschetschenischen Regionalfürsten Kadyrov gebrandmarkt. Er hat auch russische Oppositionelle aufs Korn genommen, denen er nämlich Imperialismus vorwarf. Und er hat auch Karikaturen zum Beispiel von Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, angefertigt, zum Beispiel nach dessen Besuch im Weißen Haus, wo er ja vorgeführt wurde von Donald Trump. Und aufgrund ja dieser verschiedenen Werke ist Skripetsky auch innerhalb der Diaspora, der russischen Diaspora, umstritten. Die russische Künstlerin Katja Margolis, die seit langem in Italien lebt, hat jetzt auf Facebook Auszüge aus einem Schriftwechsel mit Skripetsky aus diesem Frühjahr veröffentlicht. Da schreibt er ihr, er habe ganz unten gelebt, umgeben von Alkoholikern, Drogenabhängigen, ehemaligen Strafgefangenen. Und das Problem der russischen Intelligenzia sei, also auch der russischen Diaspora, dass sie diese Welt überhaupt nicht kenne. Insofern, er hat sich nicht beliebt gemacht und er hat selbst auch auf Telegram im Frühjahr geschrieben, so wörtlich: Russen, Ukrainer, Belarussen und Tschetschenen hassen mich, weil ich ihnen keinen Anlass zum Stolz gebe und oft ihre Schwachstellen angreife.
Also offenbar jemand, der kritisch in viele verschiedene Richtungen ist. Aber eins ist schon mal klar, er war vor einigen Tagen in Berlin vor der russischen Botschaft, hat dort eine Putin-kritische Performance gezeigt. Welche Rolle spielt das in diesem gesamten Kontext?
Ja, das wird jetzt angeführt sozusagen als i-Tüpfelchen oder Auslöser für diese Tat. Die Performance in Berlin hatte es in sich, muss man dazu sagen. Skripetsky hatte eine Karikatur bei sich. Da ist zu sehen, wie Stalin Putin als Baby im Arm wiegt. Und dann hat Skripetsky eine russische Flagge dabei gehabt. Damit hat er sich symbolisch den Hintern abgewischt und diese Flagge dann anschließend an einen Mülleimer gehängt. Das Ganze am 12. Juni, dem russischen Nationalfeiertag. Und das Ganze wurde auch dokumentiert, in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Und Skripetskys letzter Eintrag auf Telegram, der handelt davon, dass er Drohungen bekommen hat wegen dieser Performance. Ob das Ganze dann der Auslöser war, das ist spekulativ. Es liegt ja sehr wenig Zeit dazwischen, 3 Tage. Vermutlich müssen solche Anschläge länger vorbereitet werden, würde ich jetzt mal denken. Die polnischen Medien sprechen jedenfalls von einer politischen Hinrichtung.
Eins ist jedenfalls auch sicher, was auch immer es genau mit dieser Tötung auf sich hat, dass Putin Moskau seine Gegner auch im Ausland verfolgt und da auch versucht zu töten. Das haben wir immer wieder erlebt in den letzten Jahren. Aber bleiben wir mal bei den russischen Exilkünstlerinnen und Künstlern. Wie sicher sind die eigentlich im Exil?
Ja, also man denkt tatsächlich an die Serie von Morden und Mordversuchen im Ausland, die sich aber vor allen Dingen gegen Überläufer aus dem Geheimdienst richteten oder gegen einen tschetschenischen Feldkommandeur eben beim Tiergartenmord in Berlin. Künstler und Künstlerinnen waren weniger Ziel von Anschlägen. Es gab aber auch schon 2022 Berichte über mutmaßliche Giftanschläge, unter anderem in Deutschland auf Journalistinnen und Journalisten. Und das Ganze wird noch mal gefährlicher, wenn sich bewahrheiten sollte, was ja jetzt vermutet wird, dass möglicherweise auch der belarussische Staat beteiligt ist, nicht nur der russische. Die Novaya Gazeta Europa urteilt heute, die Ostfront im hybriden Krieg, so schreibt das Blatt, komme noch näher und werde noch unvorhersagbarer. Und die russische Künstlerin Katja Margolis, die ich eben schon erwähnt habe, die in Italien lebt, die schreibt: Sie töten Künstler, sie bombardieren Kirchen, sie zielen auf Museen. Das sind alles Glieder einer Kette.
Gesine Dornblüt über die Tötung des russischen Künstlers Semjon Skripetsky im Exil und über die Frage, inwieweit Künstlerinnen und Künstler, russische Exilkünstlerinnen, überhaupt noch sicher sind. Vielen Dank. So, und jetzt zur größten Kunstmesse der Welt und die mit dem meisten Geld, was da bewegt wird, nämlich die Art Basel, die jetzt losgeht. Und wir wissen, auf dem Kunstmarkt ist ja immer noch trotz der Ups und Downs sehr viel Geld unterwegs. Doch eine reiche Traditionsmesse wie eben diese würde ja irgendwie auch doof dastehen, wenn es nicht eine junge Alternative gäbe, bei der man auch mit weniger Geld weiterkommt. Und bei der Künstlerinnen und Galerien zum Zuge kommen, für die die Art Basel einfach zu fett ist. Volta, so heißt sie, diese Messe. Und ich würde gerne mehr darüber wissen. Talula Patricia Bär ist am Telefon aus dem Beirat dieser Alternativmesse. Schönen guten Abend nach Basel.
Ja, schönen guten Abend. Schön, dabei zu sein.
Ja, wir sind sehr gespannt zu hören, was Sie über Volta zu sagen haben. Eine Messe, die sich als Boutique-Messe versteht, so steht es jedenfalls in der Selbstdarstellung. Klingt natürlich erstmal gut, aber was genau machen Sie anders als die Art Basel?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, Boutique trifft es sehr gut, weil wenn man sich überlegt, was nur schon Boutique bedeutet, ist Nähe, ist seine besondere Nähe. Und ich denke, dass die Volta nicht als Gegenbewegung zur Art Basel zum Beispiel beschrieben werden kann, sondern eher als eine wichtige Ergänzung. Die Art Basel ist natürlich diese große internationale Referenzmesse, sehr etabliert, sehr global, sehr institutionell sichtbar. Und wenn wir bei diesem Begriff Boutique sind, also einen massiven Ressort gegen ein kleines Boutique-Hotel, hat einfach eine gewisse Intimität. Und ich denke, das sehe ich bei Volta. Volta bewegt sich neben der Art Basel zum Beispiel in einem ganz anderen Rhythmus. Es ist intimer, es ist zugänglicher, es ist viel persönlicher. Und ich denke auch sehr stark auf Entdeckung ausgerichtet. Und das Besondere ist sicher dieses ins Gespräch kommen mit Galeristinnen, Künstlerinnen, Sammlerinnen, Kuratoren und auch mit den Menschen, die vielleicht noch nicht so diesen selbstverständlichen Teil von der ganzen klassischen Kunstmarktblase sind, wenn ich das so sagen darf. Und ja, es ist ganz ein anderer Zugang.
Ja, dennoch Sie finden gleichzeitig mit der Art Basel statt. Sie sind ja nicht unabhängig, wenn man so will. Sie sind eine Alternative, ja, aber ich vermute mal schon, dass Sie auch Besucherinnen und Besucher der Art Basel mit zu sich locken wollen. Also profitieren Sie nicht auch von der großen Schwester?
Definitiv, absolut. Und ich denke, die Hoffnung ist natürlich auch, dass Menschen, die, ob schon sie an der Art Basel größere Werke akquirieren, doch noch diesen Drang und diesen Reiz verspüren, zu sehen, hey, was gibt's da noch? Was gibt's da noch für Galerien, die jetzt noch nicht in der großen Arena sind, sondern es gibt viele Galerien aus dem globalen Süden auch. Und ich glaube, Lee, der Creative Director der Volta, hat auch diesen Drang und diese Lust, Galerien zu entdecken und den Besuchern der Art Basel auch die Möglichkeit zu geben, in dieses Segment below 50.000, also unter 50.000 Franken oder Euro zu schauen, hey, was sind da für neue Stimmen, neue Künstlerinnen und Galerien an der Front? Und ich denke, das ist genau, wo die Art Basel oder hoffentlich auch die Besucher, die Liebe zur Kunst noch verspüren, das auch schätzen.
Der materielle Wert eines Kunstwerkes ist ja eigentlich auch was Subjektives und was eben Marktabhängiges, sagt nicht unbedingt etwas über die Qualität des Kunstwerkes aus oder über den Neuigkeitswert, das Innovative an diesem Kunstwerk. Nicht einmal unbedingt über die Biografie des Künstlers, der Künstlerin, ob man nun jung ist oder alt oder mittelalt. Also wie unterscheidet sich eigentlich so ästhetisch, künstlerisch die Volta von der Art Basel?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ästhetisch-künstlerisch ist natürlich die Art Basel mit Sponsoren der Crème de la Crème betucht und kann so auch die Kunst dementsprechend inszenieren oder große Installationen inszenieren. Und ich denke, im Gegenzug ist bei der Volta natürlich die Kunst, also ich würde sagen, genauso interessant und schön. Also letztes Jahr habe ich wahnsinnige Bilder gesehen und ich freue mich auch jetzt, die neuesten Stücke und Werke zu sehen. Also für mich geht es um das Bild, um das Gemälde, um die Installation und weniger um den Ruf. Und ich denke, die Inszenierung, wie Werke dargestellt werden, sind einfach aufgrund der Größe der Messen unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig beantworte. So.
Nein, aber das klingt doch erst einmal nachvollziehbar. Mich beschäftigt auch eine andere Frage noch, nämlich tatsächlich die Zukunft von Kunstmessen. Die sind ja, wir haben es immer wieder erlebt, also in Köln, in Berlin, in anderen Orten, auch in Palma de Mallorca, die Art Cologne, diese Ausgabe dort hat auch nicht so ganz funktioniert. Also es ist immer die Rede davon, dass Kunstmessen eigentlich in einer tiefen Krise sind. Vielleicht die Art Basel nicht so stark, aber viele andere schon noch. Wie kann da die Volta-Messe, die es nun auch schon seit über 20 Jahren gibt, dagegenhalten?
Ich denke, sie kann dagegenhalten, indem sie genau das tut, was sie gut tut. Und zwar ist es ein Ort für die Entdeckung von noch nicht etablierten Stimmen. Und ich denke, im Quervergleich zu anderen Städten oder Biennalen ist das eben nach wie vor sehr wichtig, dass Menschen sich begegnen können und dass die Volta diesen jungen Künstlerinnen und Künstlern den Ort geben, aus verschiedensten Regionen oder Galerien aus verschiedenen Regionen und Kontexten, die sich vielleicht in diesen klassischen westlichen Kunstmärkten noch nicht immer die Sichtbarkeit erhalten haben, schafft es die Volta doch noch, Raum für solche Übergänge zu schaffen. Und ich denke, dass die Zukunft von Messen genau in diesen Möglichkeiten liegt, den Besuchern diese Nähe darzubieten. Wenn man es schafft, die Galerien und auch Künstlerinnen einzuladen und diese Nähe noch schafft herzustellen. Ich denke, das macht eine Kunstmesse einfach immer noch besonders. Und es geht natürlich auch um einen Ort der kulturellen Früherkennung. Also wir haben zum Beispiel am Donnerstag, darf ich eine Paneldiskussion leiten. Da geht es um das Thema Geopolitik des Kunstmarkts und wie sich der Kunstmarkt wandelt. Natürlich haben wir jetzt nicht nur in Köln große Messen, sondern auch in Sharjah im Nahen Osten. Und was für ein Effekt, was sagt das aus über die Zukunft der Messen? Werden Menschen nach wie vor so reisen können? Gibt es mehr lokale Messen? Und ich denke, für eine Kunstmesse wie die Volta ist es doch noch interessant, lokal und dennoch global Menschen zusammenzubringen. Und gerade in einer Zeit, die so geprägt ist von Krisen, ist es umso wichtiger, Orte zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen. Und ein Bild kann mehr übersetzen als irgendeine digitale technologische Plattform. Und ich denke, das macht halt Kunstmessen nach wie vor aus.
Aber reden wir am Ende des Gesprächs doch nochmal über Geld, weil es ist ja nun mal eine Kunstmesse und keine Biennale, keine Kunstausstellung, kein Museumsprojekt, sondern man will ja auch irgendwie Geld verdienen. Die Messe will Geld verdienen, die Galeristen, Galeristinnen wollen Geld verdienen. Das ist ja auch durchaus nicht ganz billig in Basel, gerade während der Art Basel und in diesen, ich sag mal, im Verhältnis jedenfalls Niedrigpreissegment, wo sie aktiv sind. Lohnt sich das überhaupt für die Galerien in diesem Umfeld? Man will ja, ich vermute mal, wenigstens mit einer schwarzen Null rauskommen, oder?
Absolut. Ich denke, das ist die große Frage natürlich. Aber man sieht einfach auch sehr viele Verkäufe bei den unter 5.000 Bildern, der unter 5.000 Markt. Und ich denke, das ist ein sehr interessantes Segment, das die Art Basel zum Beispiel nicht anbietet, aber die Volta schon. Also Künstler, junge Collectors, junge Menschen, die sich für Kunst interessieren, aber vielleicht noch nicht, ja, vom Geld her sich keine Gemälde für x-tausend Franken oder Euros leisten können. Aber unter 5.000 Franken oder Euro gibt es halt bei gewissen Messen natürlich noch Möglichkeiten. Und ich denke, eine schwarze Null zu schreiben, eine schwarze Nummer zu schreiben, ich denke, das ist auch eine Frage der Geopolitik, der makroökonomischen Verhältnisse und wo investiert man Geld als Collector oder als jemand, der sich einfach für Kunst interessiert. Und ich denke, das Schöne ist auch, wenn man sich für 20 Euro ein Ticket kauft, einfach um Kunst anschauen zu gehen und sich inspirieren zu lassen, ist es auch wiederum ein Hoffnungsschimmer, dass man sagt, hey, eines Tages würde ich mir gerne mal so ein Gemälde ersteigern können. Und ich denke, wir leben in einer interessanten Zeit, wo ja einige happern mit schwarzen Nullen zu schreiben.
Sagt Tallulah Patricia Bär von dem Beirat der Volta, der Boutique-Messe, so versteht sie sich, die kleine Alternative, die jüngere Alternative, die gleichzeitig mit der Art Basel stattfindet und am heutigen Abend eröffnet worden ist mit einem Preview für Sammler und Sammlerinnen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch. Ich hoffe, Sie sind auch in Basel diese Woche.
Diesmal nicht, aber vielleicht ein andermal.
Wunderbar. Alles Gute. Viel Erfolg.
Danke Ihnen auch. Der Sommer der Reformen heißt es so schön bei den Vorhaben der Bundesregierung. Gesundheit, Rente, Steuern und siehe da, auch die Gewerkschaften sollen zumindest in Teilen eingebunden werden. So sah es jedenfalls letztens aus beim Gipfel der Sozialpartner im Kanzleramt. Wobei das Wort Sozialpartner vielleicht auch nicht ganz das Richtige ist, zumindest nicht, wenn man an die Geschichte der Arbeitskämpfe denkt in den letzten Jahrzehnten, was gerade Gewerkschaften auch erreicht haben. Das war ja vielleicht weniger Partner, sondern eher als Kämpfer. Radikale Hoffnung, so heißt eine Ausstellung an einem sehr passenden Ort, nämlich Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Das, was man ja mal als Arbeiterstadt bezeichnet hat. Im Kunstmuseum dort in Gelsenkirchen geht es jetzt um Kunst und Arbeitskampf. Und Sabine Oelze hat sich für uns umgeschaut.
Betriebsversammlung um 14 Uhr, FIFA um 14 Uhr.
Die erste Arbeit, der man hier begegnet, stammt nicht von Künstlerinnen.
Und zwar sind das die Mitarbeiterinnen eines Industriebetriebs hier vor Ort, dem Fotolaborbetrieb Heinze.
Erklärt die Direktorin des Kunstmuseums Gelsenkirchen, Julia Höhner.
Die sind Ende der 70er Jahre bis vors Bundesarbeitsgericht gezogen, um für gleiche Löhne wie ihre männlichen Kollegen zu kämpfen. Und da haben sie auch gewonnen.
Aus einem Lautsprecher in einer Nische sind ihre Protestgesänge zu hören. Die sogenannten Heinze-Frauen sind Berühmtheiten in Gelsenkirchen. In einer Vitrine liegen Buttons und Flugblätter. Fotos zeigen sie mit Transparenten auf der Straße. Die Ausstellung Radikale Hoffnung interessiert sich für die Bilder des Arbeitskampfs, die Ästhetik des Widerstands gewissermaßen. Fahnen, Lieder, Plakate, Symbole. Die Heinze-Frauen bilden den Auftakt. Doch ein bisschen weiter hängen historische Fotografien eines anderen Arbeitskampfs, der sich tief ins Gedächtnis der Stadt Gelsenkirchen eingeschrieben hat. Als 1966 die Zeche Graf Bismarck als erste im Ruhrgebiet geschlossen werden sollte, gingen tausende Menschen auf die Straße. Die Ausstellung zeigt, welche mit der Kunst verwandten Rituale, Symbole und Formen der Selbstinszenierung diese realen Arbeitskämpfe hervorbrachten. Julia Höhner.
Auf einem Bild sieht man auch, wie sie die Zeche Graf Bismarck symbolisch zu Grabe tragen und so ein Begräbnis inszenieren. Und diese ästhetischen Formen die sozusagen sind das Bindeglied dann auch zu vielen Künstlerinnen und Künstlern der Ausstellung.
Die Bergarbeiter der Zeche Graf Bismarck und die Heinze-Frauen sind die einzigen Nicht-KünstlerInnen dieser Ausstellung. Alle anderen Werke stammen von Künstlerinnen und Künstlern. Doch ihre Fragen sind oft dieselben. Über einer Treppe leuchtet deshalb in roten Neonbuchstaben ein einziges Wort: Stopp. Es stammt vom Künstlerkollektiv Clairefontaine aus Frankreich.
Clairefontaine sprechen von einem Human Strike, also von einer Idee, dass alles bestreikt werden muss, um die kapitalistische Idee von Wertschöpfung wirklich zu unterminieren. Also wir werden alle sozusagen aufgefordert, stehen zu bleiben, innezuhalten. Vielleicht sollen wir sogar die Ausstellung bestreiken.
Der Streik erscheint hier nicht mehr als Forderung nach höheren Löhnen oder besseren Arbeitsbedingungen, sondern als Widerstand gegen eine Gesellschaft, in der alles dem Prinzip der Verwertung unterworfen ist. Mit ähnlichen Fragen beschäftigen sich auch die Fotografien von Anna Malagrida und Mathieu Pernot. Sie entstanden während der Gelbwesten-Proteste in Paris und zeigen verbarrikadierte Schaufenster von Banken, Luxusboutiquen und der Pariser Handelskammer. Sperrholzplatten verdecken die Eingänge und Fenster. Die Luxus-Logos sind kaum noch zu erkennen. Das Verdecken hat fast etwas Komisches, als hätte jemand die repräsentativen Vertreter des Kapitalismus mundtot gemacht. Von da aus führt der Parcours weiter zu Gustav Metzger, einem der radikaleren Künstler der Nachkriegskunst.
Gustav Metzger, der ja das Prinzip der Zerstörung in die Kunst eingeführt hat, bis zu dem Punkt, dass er gesagt hat, ich möchte gar keine Kunst mehr machen und eben auch in einen Kunststreik getreten ist, aber aus diesem nach 3 Jahren zurückgekehrt ist, weil er gesehen hat, wie folgenlos das eigentlich war.
Metzger wollte seine eigene Kunstproduktion stilllegen. Die Künstlerinnen der italienischen Frauenbewegung Lotta Feminista richten den Blick dagegen auf eine andere Form von Arbeit, die lange keine Würdigung fand. Kochen, Putzen, Pflegen und Kindererziehung. Tätigkeiten, die meistens Frauen zugeschrieben werden. Deshalb rufen auch sie zum Streik auf und verwandeln Alltagsgegenstände in Protestobjekte.
Die haben wirklich auch so alltagstaugliche Streikmethoden entworfen, die gleichzeitig auch Kunstwerke waren. Tacker deine Schürze auf die Leinwand, umwickel deinen Topf mit Stacheldraht, um diese häusliche Arbeit zu bestreiken.
Am Ende der Ausstellung geht es in einen Raum, der nur Grafiken von Käthe Kollwitz gewidmet ist. Ihr Zyklus, ein Weberaufstand, entstand nach einem Theaterstück von Gerhard Hauptmann. Ihre Bilder zeigen den Zusammenhalt, aber auch das Elend dieser Umbruchzeit. Gerade dieses Beispiel macht klar, wie eng Kunst und Protest schon lange miteinander verbunden sind. Aber die Ausstellung wirft auch eine andere Frage auf. Warum gehen heute so selten Menschen gemeinsam für ihre Interessen auf die Straße? Und so ruft diese Ausstellung ins Bewusstsein, dass gesellschaftliche Veränderungen selten von alleine passieren.
Kunst und Arbeitskampf in Gelsenkirchen, für uns gesehen von Sabine Elzer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Barbara Becker.
Ein Stück deutscher Literaturgeschichte zieht nach Berlin zurück. Die S. Fischer Verlage verlegen ihren Hauptsitz von Frankfurt am Main in die Hauptstadt. Damit kehrt das Unternehmen, das 1886 gegründet wurde, an seinen Ursprung zurück. Laut Medienberichten ist der Umzug für den Sommer kommenden Jahres geplant. Dann sollen Geschäftsführung, Marketing, Vertrieb sowie die Presse- und Veranstaltungsabteilungen gebündelt werden. Frankfurt soll aber ein wichtiger Standort bleiben, unter anderem bleibt das Lektorat dort. Der S. Fischer Verlag gehört zu den traditionsreichsten und bedeutendsten Verlagen im deutschsprachigen Raum. Zu den Autorinnen und Autoren zählen unter anderem Judith Herrmann, Florian Illis und zahlreiche internationale Bestseller-Autoren. Hollywood trifft Hörsaal. Die Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett wird Gastprofessorin an der Universität Oxford. Ab Herbst übernimmt die australische Schauspielerin eine Professur für zeitgenössisches Theater. Laut BBC will Blanchett Vorträge halten und mit Studierenden über Schauspiel, Theater und kreative Prozesse diskutieren. Sie spricht von einer elektrisierenden Gelegenheit, mit einer neuen Generation von Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen. Cate Blanchett, Jahrgang 1969, gewann 2 Oscars. Unter anderem wurde sie mit Filmen wie Elizabeth und Der Herr der Ringe weltweit bekannt. Seit längerem warnen Betroffene vor täuschend echten KI-Fälschungen im Netz. Jetzt zieht die Europäische Union die Notbremse. Das Europaparlament hat ein Verbot von KI-Anwendungen beschlossen, die ohne Zustimmung sexualisierte Bilder oder Videos von realen Menschen erzeugen können. Die neuen Regeln richten sich auch gegen Programme, die Darstellungen von Kindern mit sexuellem Inhalt erstellen. Anbieter müssen ihre Systeme künftig technisch so absichern, dass solche Inhalte gar nicht erst erzeugt werden können. Auslöser waren unter anderem Millionen KI-generierte Bilder von Frauen und Kindern, die Anfang des Jahres im Internet verbreitet wurden. Die neuen Vorschriften sollen Anfang Dezember in Kraft treten. Jetzt fehlt noch die formelle Zustimmung der EU-Staaten. Mehr als 80 Jahre lang galt das Bild als verschollen. Jetzt ist eine Zeichnung aus den staatlichen Kunstsammlungen Dresden in Los Angeles wieder aufgetaucht. Das Werk des Leipziger Künstlers Otto Greiner war im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Eine Privatperson brachte die Forschenden auf die richtige Spur. Sie konnten die Zeichnung mit dem Titel »Stehender männlicher Rückenakt« eindeutig dem Dresdner Kupferstichkabinett zuordnen und ihren Weg bis in die USA nachvollziehen. Das Blatt befindet sich heute im Getty Research Institute in Los Angeles. Im Herbst soll das Werk aus dem Jahr 1892 nach Dresden zurückkehren. Zuvor zeigt das Getty Center die Zeichnung in einer Ausstellung über verlorene Kunstwerke, Provenienzforschung und internationale Zusammenarbeit. Der 1869 in Leipzig geborene Maler und Grafiker Otto Greiner gilt als ein wichtiger Vertreter des Symbolismus.
Barbara Becker mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Was kann das eigentlich für ein Verhältnis sein zwischen einer 17-Jährigen und einem berühmten Musiker, der 40 Jahre älter ist? Davon schreibt die Frau, die es damals erfahren hat, Marie Franz, die mit ihrem Idol, dem Musiker Konstantin Wecker, etwas anfing. Und heute hat sie davon bei einer Lesung erzählt in Berlin.
Also das Absurde war tatsächlich nach diesem Morgen da im Hotel, was ja wirklich nur wenige Stunden war. Ich war da wirklich sehr kurz für das, was da passiert ist, war ich absurd kurz. Das heißt, nach schätzungsweise 2-2,5 Stunden bin ich wieder in den gleichen Zug gestiegen, mit dem ich da irgendwie morgens hinkam und bin nicht nach Hause gefahren, sondern ich bin in die Schule gefahren.
Auserwählt, so heißt das Buch, was sie erst veröffentlicht. Und da beschreibt sie auch diese Begegnung her.
Hannelore Elsner kommt an unseren Tisch. Sie und K. scheinen alte Freunde zu sein und unterhalten sich kurz. Natürlich ist das ein Abend, an dem plötzlich jemand wie Hannelore Elsner auftaucht, denke ich. Tu dem Mädchen nicht weh, sagt sie mit einem Seitenblick auf mich, bevor sie zurück an ihren Tisch geht. Ach, wenn sie nur wüsste, wie viele Jahre zu spät dieser Rat kommt.
Marie Franz heute Abend bei einer Lesung in Berlin. Es geht um Machtmissbrauch. Und vom Musiker selbst hieß es im Zusammenhang mit einer vergleichbaren Geschichte, dass er, Zitat, unter moralischen Maßstäben ein gänzlich unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt habe. Er verwies da auf seinen schweren Alkoholkonsum. Jetzt bei Marie Franz äußert er sich gar nicht dazu. Dafür tut sie es eben in ihrem Buch. Heute Abend wurde es vorgestellt in Berlin. Sonja Eismann war für uns dabei, unter anderem auch Mitbegründerin des Missy-Magazins und auch Autorin eines Buches über Sexismus in der Musikindustrie. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welchen Eindruck hast du von Marie Franz bekommen? Sie ist inzwischen Ende 30.
Sie war sehr gefasst und sehr klar in dem, was sie gesagt hat. Sie hat ganz deutlich gemacht, dass es ihr ein Anliegen ist, durch ihre Veröffentlichung andere junge Frauen von einem ähnlichen Schicksal zu schützen. Das ist tatsächlich ihre Mission. Und da bezieht sie sich natürlich auf die vielen anderen, denen sowas widerfahren ist und nach wie vor auch noch widerfährt.
Wie war das Publikum? Was für Gespräche, was für Fragen, was für vielleicht sogar auch eigene Erzählungen und Erfahrungen waren da zu hören?
Das Publikum war sehr konzentriert. Sogar die Buchhändlerin hat geäußert, dass sie ihren kleinen, intimen Laden noch nie so still gesehen hat und gehört hat.
Es war ein kleiner Buchladen in Berlin-Neukölln, ne?
Genau, es war ein sehr intimer Rahmen. Das hatte aber auch wirklich damit zu tun, dass die Leute sehr gebannt gelauscht haben, aber auch sehr respektvoll waren. Und es war dann tatsächlich auch die Buchhändlerin, die ins Gespräch mit der Autorin gegangen ist, die dann auch auf eigene Missbrauchserfahrungen, einen eigenen Missbrauchshintergrund, wie sie es genannt hat, eingegangen ist. Also das war schon sehr eindringlich, wie die beiden sich dann da verständigt haben. Das Publikum hat keine solche Geschichten erzählt. Es waren aber wirklich einige Konstantin Wecker-Fans da. Es war sehr gemischt. Es waren Mütter und Töchter da. Es waren junge Männer da, ältere Männer, Frauen jeden Alters. Das war wirklich sehr interessant zu sehen. Und ja, es waren eben auch einige Fans da, die mit ihrer Enttäuschung umgehen wollten, wie sie mit ihrem großen Idol jetzt eigentlich weiter verfahren sollen und da auch irgendwie nach Antworten und nach Austausch gesucht haben.
Hast du den Eindruck, dass Marie Franz da auch inzwischen jemand ist, der sich da einbringen will, nicht nur Autorin sein will, nicht nur ihre eigene Geschichte erzählen will, sondern eben auch vielleicht empowern will, vielleicht eben auch da aktiv werden will bei diesem Thema? Oder ist es sie ja schon eigentlich mit dem Buch, ne?
Das ist ihr definitiv ein Anliegen. Das Buch selbst ist ja sehr schmal. Das besteht aus kurzen Erinnerungen an die Begegnungen mit K, wie sie ihn in dem Buch nennt. Das waren nicht sehr viele. Die waren aber, wie wir gehört haben, es war kurz im Hotel, aber prägend für ihr ganzes Leben, für ihn eben nicht. Also das beschreibt sie da nur kurz und bereichert das mit alten Gedichten, um eben zu zeigen, wie sie als 17-Jährige getickt hat. Dass sie eben noch ein sehr junges, schwärmerisches, manipulierbares Mädchen war. Und das ist sozusagen auch die Message, die sie mitgeben will. Denn viele Leute, die über solche Themen reden, haben ja immer noch diese Narration, es ist legal, es ist der freie Wille. Man weiß ja, was hinter Rockstar-Bühnen passiert. Und sie möchte ganz deutlich mitgeben, dass da dieses Machtgefälle, das Altersgefälle, das Berühmtheitsgefälle, dass das dazu führt, dass wir eigentlich nicht von einem freien Willen sprechen können und dass wir da einerseits sehr viel mehr Verständnis für die betroffenen Frauen haben, aber dass wir auch überhaupt diese Strukturen verändern.
Es sind jetzt 20 Jahre vergangen. Spürt man das in diesem Buch?
Die Berichte sind tatsächlich sehr nah dran. Da hat sie auch mit alten Tagebuchaufzeichnungen gearbeitet. Und ja, die Gedichte sind eben die einer 17-Jährigen, die sie damals auch Konstantin Wecker geschickt hat, der gar nicht darauf reagiert hat. Aber sie selber ist natürlich eine andere geworden. Sie ist durch diese Erfahrung geprägt, aber sie hat das versucht, für sich zu verarbeiten. Sie hat aber auch gesagt, was ihr unglaublich geholfen hätte und was sie extrem schmerzt, dass das bei ihr nicht gekommen ist, das wäre eine Anerkennung. Durch Konstantin Wecker selbst, eine kleinste Entschuldigung, wie es bei diesem anderen Fall ja zu hören war, die hätte für sie diesen Prozess abgeschlossen, die kommt aber nicht und sie meinte, da hätte er doch wirklich mal den Weltverbesserer geben können, den er sonst ja so gerne auf der Bühne darstellt und anderen Männern zeigen können, ihr habt was schlecht gemacht, steht dafür gerade, seid ein Vorbild.
Gibt es eigentlich da noch juristische Auseinandersetzungen?
Das stand überhaupt nicht im Vordergrund. Sie hat ja auch geäußert, dass das alles legal war, weil sie über 16 war. Das ist in Deutschland so. Und ihr geht es wirklich darum, diesen Prozess zu verarbeiten und das gesellschaftliche Klima zu verändern und auch diese Vorannahmen über dieses Verhältnis Rockstar, junges Mädchen, über das wir doch nochmal genauer diskutieren sollten.
Sexismus gibt es ja in allen Lebensbereichen. Missbrauch, Machtmissbrauch, Übergriffigkeit. Du hast ja auch im Buch geschrieben über Sexismus in der Musikindustrie, Candy Girls, so heißt es. Wenn du jetzt mit deinem Wissen und deinem Hintergrund dieses Buch von Marie Franz einordnest, wo siehst du es da?
Das ist ein ganz eindringlicher Beleg dafür, dass da noch sehr viel Arbeit zu tun ist. Und genau diese Stimmen brauchen wir. Wir brauchen die Frauen, die sich trauen, darüber zu berichten. Sie tut es ja auch unter ihrem Klarnamen. Viele suchen den Schutz der Anonymität, was durchaus verständlich ist. Wir brauchen diese Zeugnisse. Wir brauchen aber tatsächlich auch JournalistInnen, die sich dieser Themen annehmen und eine Öffentlichkeit, die auch
alle Geschlechter
zuhören.
Ganz bewusst, dass du jetzt...
Absolut, ja,
eben genau. Nicht nur, dass Frauen darüber schreiben, sondern auch Männer darüber reflektieren.
Genau, und heute Abend waren ja auch einige Männer da, denen das auch ein großes Anliegen war, sich damit auseinanderzusetzen.
Sonja Eismann war für uns dabei bei dieser Buchvorstellung des Buches von Marie Franz, die also von ihren Erfahrungen, ja, so muss man es auch beschreiben, mit dem Musiker Konstantin Wecker schreibt, als er 40 Jahre älter, sie war 17, dort also seine Macht, seinen Einfluss da missbraucht hat, um sich ihr sexuell zu nähern. Ich danke dir sehr, Sonja, für die Eindrücke und auch für die Hintergründe. Zu Ihrem Fazit, die Kultur vom Tage. Also ein Drittel der Bewohner dieses Landes hat das, was man einen migrantischen Hintergrund nennt. Und Da wäre es doch schön, die Entstehung der Vielfalt der Republik auch in einem Museum zu würdigen. Könnte man meinen, vielleicht ein richtig großes mit allem Brimborium? Naja, es gab mal jedenfalls große Pläne, zum Beispiel in Köln, aber die werden jetzt geschrumpft. Naja, immerhin wird es auch wirklich gebaut, was wir nun seit ein paar Tagen wissen. Die Initiatoren dieses privaten Vereins Dormit können sich freuen. Unser Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen ist Jonas Panning und der hat sich für uns umgeschaut.
Es dauert etwas, bis Timo Glatz an seinem dicken Bund den passenden Schlüssel gefunden hat. Dann schließt er eine alte, schwere Metalltür auf. Ein paar Schritte und der Sprecher des Kölner Vereins Domit steht in einer riesigen Fabrikhalle, in der einst Motoren hergestellt wurden. Noch immer liegt hier der Geruch von Schweröl in der Luft. Dabei steht die Halle seit Jahrzehnten leer.
Ich bin mit Menschen hier durch die Halle gegangen, die damals hier gearbeitet haben. Und die haben mir erzählt, wie laut das hier war, wie die Maschinen gebrummt haben. Und dass es fast ausschließlich in den 1960er und 70er Jahren von Menschen mit einer Migrationsgeschichte betrieben wurde.
Aus der Türkei, Italien, Bulgarien und dem früheren Jugoslawien kamen die Arbeiter. Auch an ihre Geschichte soll im Museum Selma irgendwann erinnert werden. Im Kölner Stadtteil Kalk, der von migrantischem Leben geprägt ist. 150.000 Zeitzeugnisse hat der private Verein bereits gesammelt. Hier in der alten Fabrikhalle will er sie ausstellen. Auch Stücke, die mit der Geschichte dieser Halle zu tun haben.
Es gibt einen Arbeiter, den wir vor einigen Jahren hier kennengelernt haben, der aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist. Und der hat uns einen schiebbaren Werkzeugkoffer gegeben, den er damals hier in der Halle 70 verwendet hat.
Bis es soweit ist, werden allerdings noch Jahre vergehen. Denn wegen der allgemeinen Kostensteigerungen droht auch das Museum Selma deutlich teurer zu werden. Um es überhaupt am geplanten Ort realisieren zu können, wurde die vorgesehene Fläche drastisch verkleinert, erklärt Glatz. Übrig bleiben soll nur etwas mehr als die Hälfte des ursprünglich geplanten Raumes.
Wir werden zuerst 60% dieser Halle sanieren und so ein Museum ausbauen. Und die restlichen 40% werden erstmal als Trockenhalle stehen bleiben. Und sollten wir über Sponsoring oder Fundraising in den nächsten 15 oder 20 Jahren über Mittel verfügen, dann würden wir auch in einem zweiten oder dritten Bauabschnitt diesen Teil der Halle weiter ausbauen.
Die Investitionsmittel für das geplante Migrationsmuseum sollen jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land kommen. 2019 waren dafür zusammen 44 Millionen Euro vorgesehen. Allerdings konnten die Verhandlungen mit der Stadt über Grundstück und Gebäude erst im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten waren in der Zwischenzeit auf 77 Millionen Euro explodiert. Da weder Bund noch Land ihre Mittel aufstocken wollten, blieb nur die Alternative, die Ausstellungsfläche zu reduzieren. Denn auch die Stadt Köln sieht sich nicht in der Lage, über das Grundstück und die Halle hinaus das Projekt finanziell zu unterstützen, erklärt Kulturdezernent Stefan Schals.
Die Stadt Köln betreibt da eigene Institutionen und eigene Museen. Und wir sind natürlich mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln schon am Limit. Also wir können im Moment einfach nicht zusätzliche Museen uns leisten in der Stadt Köln.
Dabei begrüßt der Kölner Kulturdezernent das Projekt grundsätzlich.
Total wichtig. Ich glaube, würde wirklich sehr gut passen und würde, ich glaube, das Angebot an thematischen Schwerpunkten, was wir in den Museen setzen, natürlich nochmal sehr gut ergänzen.
Um das Vorhaben nun endlich realisieren zu können, hat der Kölner Oberbürgermeister Thorsten Burmeister von der SPD vor 2 Wochen einen runden Tisch mit allen Beteiligten initiiert. Hier hat der Trägerverein die kleinere Museumsvariante vorgestellt. Kulturdezernent Charles.
Die wichtige Erkenntnis war, dass sowohl das Land wie auch der Bund gesagt hat, das finden wir in der Sache richtig. Die Schwierigkeit, die wir im Moment haben, ist de facto Zeit.
Charles meint damit, dass die Fördermittel des Bundes verfallen, wenn sie nicht bis zum Ende des Jahres abgerufen werden. Timo Glatz vom Trägerverein Domit gibt sich aber zuversichtlich.
Wir gehen derzeit davon aus, dass wir es schaffen, noch in diesem Jahr die Bauplanung abzuschließen für die Umplanung in dem kleineren Museum und beim Bund dann diesen prüffähigen Antrag einreichen können.
Wann das Museum fertig sein wird, da will sich Glatz noch nicht festlegen. Ursprünglich war die Eröffnung für das Jahr 2029 geplant.
Also ein paar Hürden gibt es immer noch für das Migrationsmuseum in Köln, aber es könnte nun wirklich entstehen, wenn auch deutlich kleiner als ursprünglich geplant. Jonas Panning war für uns unterwegs und Tobias Wenzel schaut in die Feuilletons des nächsten Tages.
Ab Freitag müssen Online-Händler einen gut sichtbaren Widerrufsbutton auf ihrer Seite installieren. Darauf weist Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt noch wahrheitsgemäß hin, um dann seiner skurrilen Fantasie freien Lauf zu lassen. Das ist eine erfreuliche und kundenfreundliche Verbesserung, die unbedingt auch im Offline-Bereich Anwendung finden sollte, schreibt Zippert. Ein Widerrufsbutton für das Offline-Leben. Eine schöne Idee. Hat man sie im Hinterkopf, liest man die Feuilletons vom Mittwoch anders. Gibt es diesen Widerrufsknopf jenseits des Internets vielleicht schon jetzt, nämlich in Bayreuth? Zu ihrem 150. Geburtstag hatten die Bayreuther Festspiele nämlich eine Gedenkveranstaltung mit einer Rede von Michel Friedmann geplant, dann aber ganz einfach abgesagt. Darüber berichtet Moritz Baumstieger in der Süddeutschen Zeitung und zitiert Friedmann so: Mir wurde vom Geschäftsführer mitgeteilt, dass aufgrund der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zwei Veranstaltungen an einem Tag nicht möglich sind. Wer soll diese Begründung bitte glauben, 6 Wochen vor der Veranstaltung? War es also vielmehr die Angst vor der geplanten kritischen Auseinandersetzung mit Wagners Antisemitismus? Dass eine hochprofessionelle Veranstaltungsmaschinerie wie die der Bayreuther Festspiele nicht in der Lage sein soll, die Sicherheitsvorkehrungen für eine Veranstaltung mit dem Redner Friedmann zu bewältigen, überrascht dann doch, urteilt auch Moritz Baumstieger und verweist auf die hochrangigen Politiker, die unter stärkerem Personenschutz als Michel Friedmann bei den Festspielen zu Gast waren. Ob sich wohl S. Fischer in einigen Jahren einen Offline-Widerrufsbutton wünscht? Denn ab Sommer 2027 zieht der Verlag nach und nach von Frankfurt nach Berlin. Und vielleicht bereuen es dann ja doch die Verantwortlichen im Verlag und würden alles am liebsten per Knopfdruck rückgängig machen. Noch aber ist sich Verlagsleiter Oliver Vogel sicher, dass Berlin der richtige Ort ist, um auf die Veränderungen in der Verlagswelt angemessen zu reagieren. Welche Veränderungen das sind, sagt Vogel im Gespräch mit Andreas Platthaus von der Frankfurter Allgemeinen. Das traditionelle bürgerliche System aus Großkritikerfeuilleton, klassischen Verlagen als geistigen Zentren und dem beratenden Sortimentsbuchhandel bricht unaufhaltsam weg. Es findet ein Übergang hin zu einem plattformgesteuerten Aufmerksamkeitsmarkt statt, in dem die Ökonomie der Plattformen sich die Kultur einverleibt hat, sagt Verleger Vogel. An die Stelle des belesenen Buchhändlers tritt immer mehr eine von Algorithmen gelenkte, flächendeckende Fokussierung auf ganz wenige Spitzentitel, was zu einer digitalen Monokultur führt. Das bildungsbürgerliche Publikum schwindet, die Lesekompetenz sinkt. Jugendliche seien neugierig auf das Dunkle, das Extreme, erzählt die Psychotherapeutin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin Eva Kranenburg im Gespräch mit Christine Knödler von der SZ. Kranenburg hat mit »Freunde«, übrigens verlegt in einem Verlag von S. Fischer, einen Roman über den Krieg aus der Perspektive eines Jugendlichen geschrieben. Das wäre schon schön, denkt man da. Krieg mit Widerrufsbutton. Hans Zippert hat andere Ideen für das Stornieren per Knopfdruck in der Offline-Welt. Es sollte niemand mehr eine Ehe eingehen ohne Widerrufsbutton, der an beiden Ehepartnern gut sichtbar angebracht werden muss, schreibt Zippert in der Welt. Man kann ihn bis zu einem Jahr nach der Heirat betätigen und den Partner ohne komplizierte und kostspielige Scheidung wieder dem Dating-Kreislauf zuführen.
Tobias Wenzeln aus den Feuilletons vom 17. Juni. So, und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und jederzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App.